Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt ist es Punkt halb eins. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Die Credit Suisse erhöht ihr Eigenkapital massiv und baut dafür Stellen ab.
Das sollte uns auch für ganz schwierige Zeiten sehr, sehr stark und sehr gut rüsten,
sagt CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner. Kriegsschauplatz Damaskus. In der syrischen Hauptstadt soll bei einem Selbstmordattentat der Verteidigungsminister getötet worden sein. Operation Domino. Im Tessin jagt die Staatsanwaltschaft nicht mehr illegale Prostituierte, sondern deren Zuhälter. Dann geht's um innovative Ideen. Felder und Wälder schonen und bauen, wo es nicht wehtut. Über Autobahnen. Jeder sollte einen Tag im Rollstuhl verbringen. Die Idee zur neuen Langsamkeit und Solidarität von Brida von Kastelberg, Chefärztin am Triemli-Spital in Zürich, in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Zuerst aber zum Nachrichtenüberblick mit Ursula Vogler.
Die Credit Suisse hat das zweite Quartal mit einem Gewinn von fast 800 Millionen Franken abgeschlossen und will nun die Eigenkapitalbasis stärken. Das hat die Bank heute Morgen früh bekannt gegeben. Gut 15 Milliarden zusätzliches Geld will sich die CS beschaffen, einerseits durch Anleihen und andererseits durch Verkäufe. Zudem will die Bank zusätzlich 1 Milliarde Franken einsparen. In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem Anschlag auf ein Gebäude der syrischen Sicherheitskräfte mehrere Menschen getötet worden. Laut dem Staatsfernsehen ist unter den Opfern auch der Verteidigungsminister getötet worden. Rebellen und Regierungstruppen liefern sich seit Tagen Kämpfe in der syrischen Hauptstadt. In der Nacht auf heute, Mittwoch, flohen nach türkischen Regierungsangaben 2 weitere syrische Generäle in die Türkei, zusammen mit 100 anderen Syrern. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die SPD-regierten Bundesländer aufgefordert, keine Steuer-CDs von Schweizer Banken mehr zu kaufen. Die Käufe würden das Steuerabkommen mit der Schweiz gefährden, sagte Schäuble der Zeitung Rheinische Post. Scheitere das Abkommen, bleibe es beim überaus unbefriedigenden Zustand von heute. Nach Informationen der Zeitung Bild hat das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen eine weitere CD mit Bankdaten aus der Schweiz gekauft. Die ARD berichtet, dass über weitere Käufe verhandelt werde. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist zum Marschall der Armee ernannt worden, wie die amtliche Nachrichtenagentur mitteilt. Kim Jong-un, der seit Anfang Jahr in Nordkorea herrscht, ist damit offenbar Nachfolger des Generalstabschefs. Dieser ist am Montag überraschend aus dem Amt entlassen worden. In Ungarn ist der mutmaßliche Nazi-Kriegsverbrecher Laszlo Csotary verhaftet und angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Budapest mit. Der 97-Jährige war kürzlich vom Simon-Wiesenthal-Zentrum aufgespürt worden. Csotary war während Jahrzehnten untergetaucht. Im Zweiten Weltkrieg soll er eine wichtige Rolle gespielt haben bei der Deportation von rund 16.000 Juden in das Konzentrationslager Auschwitz. Die Waldbrände in Südeuropa wüten weiter. Besonders prekär ist die Situation auf der Kanareninsel Teneriffa. Dort sind 11 Löschflugzeuge und hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um einen Brand nahe der Ortschaft Villa Flor unter Kontrolle zu bringen. Die 1.800 Bewohner des Ortes wurden bereits gestern in Sicherheit gebracht. Auf der italienischen Insel Sardinien sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Großfeuer im Nordosten und im Süden der Insel haben bereits mehr als 600 Hektar Wald und Buschland vernichtet. Weiter mussten in Montenegro allein um die Hauptstadt Podgorica innerhalb von 12 Stunden gut 2 Dutzend kleinere Brände gelöscht werden. Fast 10% der Schweizer Unternehmer, die älter sind als 60, haben ihre Nachfolge noch nicht organisiert. Das zeigen Zahlen des Wirtschaftsinformationsdienstes Credita. Das heißt, rund 45.000 Schweizer Unternehmer haben noch keinen Nachfolger. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung lebt körperlich inaktiv und gefährdet damit die eigene Gesundheit. Diese Ergebnisse einer weltweiten Untersuchung hat die britische Wissenschaftszeitschrift The Lancet veröffentlicht. Demnach ist rund jeder 10. Todesfall auf Bewegungsmangel zurückzuführen. Das Zürcher Limmatquai wird zum Hochseehafen. Ein lange umstrittenes Kunstprojekt kann realisiert werden. Der letztere Kurs wurde zurückgezogen. Nun wird direkt neben dem Rathaus ein Hochseekran aufgestellt. Das Projekt sorgt in Zürich seit Jahren für Streit. Während es die einen als Zeichen für ein weltoffenes Zürich sehen, kritisieren es andere als Geldverschwendung.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht's mit der Credit Suisse, die überraschend schnell reagiert. Dann Steuer-CDs als Geschäftsmodell. Bankkundendaten stehlen ist extrem aufwendig, aber möglich, sagt ein Sicherheitsexperte. Die Olympischen Spiele 2012. Ob's gut kommt? Die Londoner Taxifahrer sind noch skeptisch. Aber vielleicht liege es daran, dass sie zu wenig Sonne hätten.
Yeah, we always look on the dark side, don't we, British people? Perhaps we don't have enough sunshine.
Ob's gut kommt mit der Organisation der Olympischen Spiele, fragen wir auch unseren Korrespondenten Martin Aljot. Alles muss schnell gehen, alles muss rentieren. Das ist zu kurz gedacht.
Man kann nicht schnell pflegen. Pflege braucht Zeit, Pflege braucht Zuwendung. Und das ist wie, wenn man ein Musikstück einfach doppelt so schnell spielt.
Sagt die Chefärztin der Frauenklinik Triemli in Zürich, Breda von Kastelberg. Wie es anders ginge, verrät sie in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.229 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,11 gehandelt, der Dollar zu 98,13 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es meist sonnig, trotz einigen Quellwolken über den Bergen. Über dem Flachland hat es einzelne hohe Wolkenfelder. Die Temperatur steigt auf 28 Grad, im Wallis und im Tessin bis auf 31 Grad. Am Donnerstag ist es noch zeitweise sonnig bei etwa 25 Grad. Im Laufe des Tages gibt es einige Schauer und Gewitter, vor allem in den Bergen. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt mit einigen Regengüssen.
12.37 Uhr, Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das ging aber schnell. Die CS will ihr Eigenkapital aufstocken. Schon jetzt, statt erst wie geplant 2019. Warum das so ist, weiß Wirtschaftsredaktor Charles Lieber.
15 Milliarden 300 Millionen Franken. Mit dieser Summe will die Credit Suisse ihr Eigenkapital aufstocken, um besser gegen künftige Stürme an den Finanzmärkten gerüstet zu sein. Es war die Nationalbank, die das vor einem Monat mit ungewöhnlich deutlichen Worten gefordert hatte, in ihrem Finanzstabilitätsbericht. Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, will aber nichts davon wissen. Seine Bank hätte sich dem Druck der Nationalbank beugen müssen.
Ich glaube nicht, dass es die Schelte der Nationalbank gebraucht hat. Sie wissen, wir hatten einen Kapitalaufbauplan, der mit unserem Regulatoren, der FINMA, abgestimmt war. Der Stabilitätsbericht der Nationalbank hat dann gewisse Unsicherheit im Markt entstehen lassen. Wir konnten das nicht anstehen lassen. Wir haben uns deshalb im Verwaltungsrat entschieden, sofort die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen und das Thema ein für alle Mal zu erledigen.
Beschaffen will sich die CS das Geld am Kapitalmarkt mit der Ausgabe von weiteren Anleihen, die dann im März 2013 in Aktien gewandelt werden. Mehr Polster beschafft sich die Bank auch durch den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen und Immobilien. Schon Ende Jahr erreicht die Credit Suisse damit jene fast 10%-Marke an festem Eigenkapital, welche der Schweizer Gesetzgeber eigentlich erst in 6 Jahren fordert. Ein starkes Signal, findet Urs Rohner.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Polster mehr getan haben, als man eigentlich erwartet hat von uns. Und das sollte uns auch für ganz schwierige Zeiten sehr, sehr stark und sehr gut rüsten.
Gleichzeitig gibt die Credit Suisse bekannt, dass sie ihren Sparkurs beschleunigt und verstärkt. Bereits umgesetzt ist das angekündigte Sparprogramm in der Höhe von 2 Milliarden Franken. Jetzt will die CS eine weitere Milliarde Franken einsparen bis Ende 2013. Nichts Konkretes sagt die Bank zur Frage, welche Folgen das Sparprogramm für die Mitarbeitenden haben wird. In der letzten Sparrunde wurden 2.500 Stellen gestrichen. Weitere rund 1000 Stellen könnten folglich verloren gehen im Rahmen der heute angekündigten Einsparungen, vor allem in der Vermögensverwaltung und im Bereich Investmentbanking der Credit Suisse.
Charles Liebherr. Ich bin nun verbunden mit Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Schauen wir uns diese Ankündigung der CS noch etwas genauer an. Diese schnelle und auch substanzielle Kapitalerhöhung kam ja ziemlich überraschend. Was war das jetzt? Eher ein Befreiungsschlag oder eher Notwehr?
Man kann sagen, es war eine Art Notwehr nach der Schelte der Schweizerischen Nationalbank. Vor einem Monat ist der Druck auf die Credit Suisse doch enorm groß geworden. Die Aktionäre, die hat das total verunsichert. Die Aktie ist eingebrochen. Es bestand auch das Risiko, dass sich eben auch Kunden verunsichern lassen. Die Kunden wollen ja ihr Geld bei einer sicheren Bank angelegt haben. Und verunsicherte Kunden, das ist das Letzte, was sich eine Vermögensverwalterin wie die Credit Suisse leisten kann. Deshalb wollte sie hier wirklich möglichst rasch allfällige Zweifel sofort aus dem Raum räumen.
Bald hat die CS also eine bessere Eigenkapitalbasis. Sie senkt auch weiter ihre Kosten. Steht die CS damit wirklich wieder auf sicherem Boden? Also genügt das, was sie da macht?
Also die Frage ist, ob sie überhaupt hier auf wirklich unsicherem Boden gestanden hat. Das denke ich nicht. Sie war schon eine robuste Bank, aber eben nach der Schelte der Nationalbank wurde vor allem klar, angesichts der Schuldenkrise, wo man wirklich nicht weiß, was die noch alles mit sich bringt, da sind zu viele Fragezeichen im Raum. Deshalb muss das Polster noch rascher aufgestockt werden. Und deshalb ist es jetzt wirklich gerade wichtig, dass die Credit Suisse das jetzt auch tut. Plus 15 Milliarden, das ist substanziell. Das tut sie jetzt bis Ende Jahr, also relativ rasch. Und damit zeigt sich jetzt auch die Schweizerische Nationalbank zufrieden, die ja ganz genau hinschaut bei den Grossbanken, wie stabil die sind. Sie schreibt persönlich in einer ersten Reaktion, das sei doch ein markanter Schritt, den hier die Credit Suisse mache und das sei eben wichtig. Und im Übrigen honoriert das heute auch die Börse, Aktienkurs plus 5,5-6%. Also insgesamt die Reaktionen positiv, weil hier die Credit Suisse wirklich einen grossen Schritt nach vorn macht.
Danke für die Informationen und Ihre Einschätzung. Das war Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Immer wieder gelangen sensible Daten von Bankkunden aus Schweizer Banken nach draußen. Offenbar auch heute wieder. So meldet die Deutsche Bild-Zeitung, das Bundesland Nordrhein-Westfalen habe wieder so eine Datenziege gekauft. Die Meldung wurde weder bestätigt noch dementiert. Die Frage, die sich stellt, ist es denn wirklich so einfach, sensible Daten nach draußen zu bringen? Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler ist dieser Frage nachgegangen.
Eine Welt ohne Datenlecks bleibt wohl eine Illusion, sagt Rolf Oppliger, Experte für Datensicherheit im IT-Bereich.
Alle Möglichkeiten zu schließen, das ist technologisch zwar möglich, aber extrem aufwendig.
Denn je mehr Sicherheitskomponenten eingeführt werden, desto komplizierter wird der Umgang mit den Computern und in vielen Fällen damit auch langsamer. Dazu kommen die hohen Kosten. Das lohne sich längst nicht für jede Branche. Doch für Rolf Oppliger, Betreiber einer IT-Sicherheitsfirma, ist klar:
Je mehr diese Vorfälle auftreten, umso wichtiger wird es so sein, das zu verhindern. Aber der Aufwand ist einfach immens. Man müsste quasi alle Zugänge schließen.
Möglich wären beispielsweise auch physische Kontrollen am Ein- und Ausgang der Gebäude. Nehmen die Angestellten irgendwelche Datenträger nach Hause oder nicht? Der IT-Sicherheitsexperte ist diesbezüglich skeptisch.
Das würde voraussetzen, dass man schon netzzeitig alle Exportiermöglichkeiten beseitigt hat. Und im zunehmenden Einsatz von Cloud-Computing-Technologien wird es auch zunehmend schwieriger, dann wirklich zu verhindern, dass Daten nicht auf externen Servern landen und von dort nicht exportiert werden können.
Diebe können die Daten über verschiedenste Kanäle nach draußen bringen. Übers Internet zum Beispiel, über externe Speicher wie CDs, auf USB-Sticks oder Festplatten kopieren. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Datendiebe und Sicherheitsleute liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn auch wenn immer mehr Sicherheitslücken geschlossen werden, geht es jeweils darum, wer die nächste Sicherheitslücke zuerst entdeckt.
Der Angreifer oder der Datenexportierer hat hier quasi das leichtere Spiel. Er muss nur eine Möglichkeit suchen und finden, Daten zu exportieren, wenn dann der Sicherheitsverantwortliche irgendwie alle Möglichkeiten verhindern muss.
Letztlich stellt sich, gerade im jüngsten Fall, aber auch die Frage, ob die Daten effektiv nach draußen gelangt sind oder nicht. Denn schon die reine Ankündigung einer Steuerbehörde, sie sei im Besitz einer Daten-CD von Steuersündern, führt offenbar dazu, dass sich potenzielle Betroffene bei der Behörde melden und dadurch auf Milde hoffen können. Datenleck oder politischer Winkelzug? Bei der neuesten Daten-CD bleibt diese Frage bislang unbeantwortet, denn deren Existenz wird von der Behörde weder bestätigt noch dementiert.
Operation Domino nennt die Tessiner Staatsanwaltschaft ihre Aktion im Rotlichtmilieu. Seit März hat sie in Tessiner Bordellen Razzia um Razzia durchführen lassen. Damit vollzieht sie einen Kurswechsel. Denn die Staatsanwaltschaft verfolgt nun weniger die Frauen, die ihrem Gewerbe ohne Bewilligung nachgehen, sondern vor allem jene, die an ihnen verdienen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Im Umfeld der Prostitution seien Wirtschaftsdelikte verübt worden, wie Geldwäscherei, Urkundenfälschung oder Steuerhinterziehung, zugleich aber auch Bandenkriminalität, wie Erpressung oder Gewalt. So steht es in einem der zahlreichen Polizeikommuniqués, die in den letzten Monaten berichteten über den Verlauf der Aktion Domino. Und gestern zog Marco Zambetti, der leitende Offizier der Sondereinheit Teseu, Bilanz.
A marzo avevamo 33 locali o esercizi pubblici dove si esercitava la prostituzione in Ticino.
Im März habe es im Tessin noch 33 Bordelle gegeben, sagte Zambetti im Radio der italienischsprachigen Schweiz. Heute seien noch 9 Lokale offen. Mindestens 20 Bordellbetreiber und Verantwortliche seien angezeigt. Im Lauf der Polizeioperationen haben viele Frauen Gesuche eingereicht, um ihre Tätigkeit als Prostituierte nachträglich zu legalisieren. Doch diesmal geht es nicht so sehr um Verstöße gegen das Ausländerrecht. Generalstaatsanwalt John Noseda.
Abbiamo deciso di impostare diversamente proprio le modalità di indagine.
Die Untersuchungen gingen in eine neue Richtung, sagt er. Man wolle nicht so sehr die Sexarbeiterinnen identifizieren, sondern jene, die deren Lage ausbeuteten, mit Netzwerken von Firmen, mit Bankverbindungen. Das treffe dieses Business im Kern, das tue wirklich weh. Weil in Italien Bordelle verboten sind, ist Prostitution im Tessin ein großes Geschäft. Ein Rechenbeispiel. 150 Franken zahlen die Frauen Miete pro Tag, das bei 60 Zimmern, das ergibt für ein Etablissement 270.000 Franken Einnahmen. Dem Bordellbetreiber bleibt ein Gewinn von 110.000 Franken pro Monat. Ganz anders die Frauen. Haben sie einmal die Wuchermieten bezahlt, sind sie meist nur noch working poor.
I nostri interventi hanno colpito coloro che lucrano sulla prostituzione, si arricchiscono.
Mit den Einsätzen, sagt Generalstaatsanwalt John Noseda, seien jene getroffen worden, die Gewinn zögen aus der Prostitution, die sich bereicherten, die mit den Erträgen Geldwäsche betrieben oder die gar bandenmäßig Gewalt ausübten, um das Geschäft zu kontrollieren. So ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Bordellbetreiber wegen Wirtschaftsdelikten und die Polizei. Die muss weiter kontrollieren, denn auch wenn die Prostitution jetzt in Privatwohnungen abtaucht, die Ausbeutung der Frauen gibt es auch dort.
Paris, Madrid, New York und Moskau hatten sich auch beworben für die Olympischen Sommerspiele 2012. Gewonnen hat aber London. Der Countdown läuft. Am 27. Juli ist es soweit. Und wer in London landet, um bei den Olympischen Spielen in irgendeiner Art und Weise dabei zu sein, wird sie zuerst treffen, die Taxifahrer. Afra Galati hat mit einigen von ihnen über das Großereignis gesprochen.
Die schwarzen Taxis mit dem runden Dach, die Black Cabs, gehören zu jedem Straßenbild von London. Am Taxistand zwischen den Bahnhöfen King's Cross und St. Pancras, mitten in der Stadt, warten Dutzende Fahrer auf Kunden, lesen die Boulevardzeitung Sun. Auf die Frage, ob sie über Olympia reden wollen, murren einige Cabbies, so nennen die Londoner ihre Taxifahrer liebevoll, winken ab. Wie der 60-jährige Howard. Er kann das Thema nicht mehr hören. Es werde so viel Unsinn geredet und habe noch nicht mal angefangen.
It just puts people off. It's just too much. Die meisten Cabbies allerdings plaudern gern über die Stadt, über berühmte Fahrgäste oder eben über Olympia. Zum Beispiel der 51-jährige Craig. Er finde es toll, dass alles hier stattfinde. Es werde großartig, ein riesiges Fest. Zudem würden die Olympischen Spiele London viel bringen, Jobs, Touristen.
It's provided a lot of work for a lot of people and also it's bringing many people to the city. So they can't be watching sporting.
Sie können nicht jeden Tag Wettkämpfe schauen und werden deshalb auch shoppen, trinken und essen. Das muss gut sein für die Wirtschaft. Doch nicht alle Cabbies sind so begeistert wie Craig. Der 54-jährige Bobby findet es zwar fantastisch, dass die Spiele in London stattfinden. Das gebe es nur einmal im Leben. Aber gleichzeitig mache ihm etwas Bauchweh, und zwar das Verkehrschaos. Während Olympia sind viele Straßen gesperrt oder Fahrspuren reduziert und es wird noch mehr Verkehr erwartet. Er wisse nicht, wie er während dieser Zeit durch London kommen, seinen Job richtig machen solle, sagt Bobby.
My concern is the traffic, actually for 3 or 4 weeks getting about London, trying to do my job properly.
Auch der 74-jährige Michael ärgert sich über das Geld. Davon gäbe es in Großbritannien im Moment nicht viel. Überall werde gespart, bei Spitälern und an Schulen. Gleichzeitig würden aber Milliarden ausgegeben für die Olympischen Spiele, mault er.
There's not much money around. Everything, they're cutting everything, hospitals, schools and what, and then they're spending billions on that.
Viele Länder, die schon Olympische Spiele hatten, haben keinen Gewinn gemacht damit, sondern Schulden, auch Jahre später noch. Richtige Begeisterung ist bei den meisten Cabbies nicht zu spüren. Viele freuen sich zwar auf die Spiele, doch dann kommt immer ein Aber. Aber viele Straßen sind gesperrt, aber die Spiele kosten zu viel. Aber über alles Negative jammern, das ist typisch britisch. Das sagt auch der 48-jährige Poole. Liegen dürfte es wohl an der fehlenden Sonne, lacht er.
Yeah, we always look on the dark side, don't we, British people? Perhaps we don't have enough sunshine.
Trotzdem, und das hat die Vergangenheit schon ein paar Mal gezeigt, fängt ein großes Ereignis wie die Spiele dann wirklich an, sind die meisten Sorgen schnell vergessen und die Briten voller Stolz dabei. Oder, wie es Craig sagt, sie werden viel mehr Spaß daran haben, als sie jetzt denken.
They will enjoy themselves far more than they think they will.
Wenn sie dann laufen, die Olympischen Spiele, dann werden dann auch die Taxifahrer Freude daran haben. Doch noch ist es noch nicht so weit und noch klappt auch einiges nicht in London. Uns zugeschaltet ist nun unser Korrespondent Martin Aliot. Bleiben wir doch gleich beim Thema Verkehr. Als Tourist oder als Touristin kennt man das Bild. Die Tube, die U-Bahn in London ist immer voller Leute. Wie wird das jetzt während der Olympischen Spiele?
Noch voller. Das Londoner Verkehrssystem unterirdisch, zu Lande und in der Luft ist ein hochkomplexes Gebilde an der Kapazitätsgrenze. Und damit es einigermaßen reibungslos funktioniert, darf nichts schiefgehen. Ein paar Blätter auf einer Landepiste, ein schlecht geöltes Gepäckband, ein Fehlalarm im Untergrund und schon droht der Infarkt. Und das sind die Risiken der olympischen Mehrbelastung.
Und was kommt auf die Londonerinnen und Londoner zu im Berufsverkehr in diesen Tagen?
Man stellt sich vorsorglich auf Chaos ein. Beispiel die edle Warenhauskette Sainsbury hat auf Motorräder umgestellt, um den Verkehr zwischen ihren Filialen sicherzustellen. Eine Mofa-Vermieterin bei der London Bridge ist völlig ausgebucht, weil auch andere auf diese Idee gekommen sind. Ob aber die Apokalypse dann wirklich eintritt, ist keineswegs sicher.
Man ist also auf Chaos vorbereitet. Die Verkehrsprobleme sind ja nicht die einzigen im Vorfeld der Olympischen Spiele in London. Noch schlimmer ist, dass da offenbar Sicherheitsleute fehlen. Wie kommt das?
Die private Firma G4S, die sich vertraglich verpflichtet hatte, über 10.000 Sicherheitspersonal zur Verfügung zu stellen, für gutes Geld natürlich, hat komplett versagt. Ihr Chef Nick Buckles musste gestern vor einem Unterhausausschuss zugeben, es sei ein demütigender Saustall, was er da angerichtet habe. Und deshalb muss jetzt die Armee einspringen. Heute Morgen schon die Nachricht, dass womöglich 2000 zusätzliche Soldaten aufgeboten würden, weil es stellt sich immer deutlich heraus, dass selbst die Leute, von denen G4S behauptet, sie seien verpflichtet, dann am Tag am richtigen Ort gar nicht auftauchen.
Die Taxifahrer sagten im Bericht, wenn's dann läuft, kommt's dann schon gut. Glauben Sie das auch, Martin Alliot?
Natürlich, die praktischen Fähigkeiten der Londoner sollte man nie unterschätzen. Es ist sehr gut vorbereitet und geplant, aber das System ist sehr anfällig. Ich glaube, was man sicher sagen kann, ist auf der politischen Ebene, da wird jetzt schon klar, dass die Behauptung, Privatfirmen könnten staatliche Aufgaben besser und billiger erledigen, immer unglaubwürdiger wird.
Eine Lehre möglicherweise auch für andere Länder. Am 27. Juli werden wir es dann wissen, wie gut die Olympischen Spiele organisiert sind. Das war unser Korrespondent Martin Alliot. 5:05, Sie hören Rendezvous. Ein großer Siedlungsbrei breitet sich immer weiter aus über die Schweiz. Warum aber weiter Grünflächen zubetonieren? Wir könnten eigentlich bereits zubetonierte Flächen nutzen und in Lebensraum umfunktionieren. Konkret, wir könnten lärmige Autobahnen zudecken. Altendorf an der A3 oder das Einkaufszentrum Westside über der A1 in Bern machen es vor. Das Potenzial ist riesig. Toni Koller.
Rolf Schoch war Inhaber eines renommierten Berner Architekturbüros. Heute mit 71 sorgt er sich vor allem um die Siedlungsentwicklung im Land.
Als Rentner hatte ich Zeit, mir die Schweiz ein bisschen näher anzuschauen.
Und was er sah, ärgerte ihn. 500'000 Einfamilienhäuser stehen kreuz und quer im Land. Alle werden früher oder später von Grund auf erneuert werden müssen.
Dann heisst das, einen Viertel der Baubelegschaft einsetzen während 90 Jahren. Das kostet und das ist der Sache überhaupt nicht angemessen. Ist völlig idiotisch.
Lieber möchte Rolf Schoch aufräumen, den ohnehin sanierungsbedürftigen Siedlungsbrei verschwinden lassen, Schritt für Schritt Landschaft und Kulturland zurückgewinnen und neu bauen, konzentriert auf Flächen, die heute brach liegen, auf den Verkehrswegen.
Über der Autobahn können wir solche großvolumige Bauweise erstellen. Wir brauchen nur von der Oberfläche her nur noch ein Siebtel der Energie. Wir haben mit dem geringsten materiellen Aufwand den größten Effekt.
Rolf Schoch hat solche Autobahnaufbauten entworfen. 9 Stockwerke hohe, urbane Pyramiden, wo die Individualität des Einfamilienhauses nicht völlig verloren gehen müsste.
Wir schaffen Plattformen, statt dass die Leute auf der grünen Wiese ihre Plattform individuell überbauen, überbauen sie diese hier über dem Autobahnbereich.
Das ist Schochs städtebauliche Vision. Aber wie realistisch ist sie? Beim Bund, dem Eigentümer der Autobahnen, stößt sie zumindest auf Sympathie. Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen.
Wir sind sehr offen gegenüber solchen Plänen oder Nutzungsideen. Man darf aber nicht vergessen, dass für uns das Bedürfnis der Strasse zuvorderst steht.
Das bedeutet unter anderem, dass für Autobahnüberdeckungen wie für Tunnels höchste Sicherheitsmaßstäbe gelten. Mit Fluchtwegen und Lüftungen werden Betrieb und Unterhalt um ein Vielfaches teurer als unter freiem Himmel. Zwar wird der Bund die Überdeckungskosten mittragen, soweit er damit Lärmschutzverpflichtungen erfüllt. Aber auch Rolf Schoch weiß, Bauland auf der Autobahn wird so oder so sehr kostspielig.
Die Wohnungen müssen im Verkauf so viel einbringen, dass man damit die Autobahnüberdeckung bezahlen kann. Dort lohnt sich das. Wo der Quadratmeter Bauland zwischen 800 und 1000 Franken kostet.
Was nur in bevorzugten Lagen in Großstadtnähe denkbar ist. Und bevor er seine Straße zur Überbauung freigibt, werde der Bund sehr genau hinschauen, sagt Thomas Rohrbach.
Wir wollen wissen, kann ein Investor dieses Projekt stemmen finanziell, damit wir eben nicht plötzlich Folgekosten tragen müssen, weil wir wollen keine Investitionsruinen auf unseren Straßen, die dann niemand mehr bezahlt.
So wird es der Bau von rentablen Wohnhäusern auf Autobahnen wohl noch lange schwer haben. Und wenn heute irgendwo ein Deckel auf die Straße kommt, dann ein billigerer, der keine schweren Gebäude tragen muss. Geplante Überdachungen in Schwammendingen oder Freiburg sind Beispiele dafür, dass auch ein neuer Park oder ein Sportplatz autobahnnahe Quartiere aufwerten können. Der Kampf gegen die Zersiedelung des Landes ist damit allerdings nicht zu gewinnen.
Toni Koller über das Potenzial, lärmige Autobahnen zuzudecken und das Land darüber zu nutzen. Und mit Ideen für die Zukunft der Schweiz geht es gleich weiter. Im Sommermonat Juli bieten wir Ihnen hier nämlich um eins statt des Tagesgesprächs einen Kopf des Tages. Heute die Chefärztin der Frauenklinik Triemli in Zürich und ihre Vision einer lebenswerteren Schweiz. Zuerst aber noch Ursula Vogler mit den Schlagzeilen des Mittags.
Der syrische Verteidigungsminister ist bei einem Anschlag auf ein Gebäude der syrischen Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Damaskus getötet worden. Das berichtet das staatliche Fernsehen. Mehrere weitere hohe Funktionäre seien verletzt worden. Die Credit Suisse beschafft 15 Milliarden Franken neues Eigenkapital. Sie kommt damit einer Forderung der Nationalbank nach. Für das zweite Quartal meldete die CS einen Gewinn von fast 800 Millionen Franken. Die Großbank kündigte an, sie baue weitere Stellen ab. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die Bundesländer aufgefordert, keine Steuer-CDs von Schweizer Banken mehr zu kaufen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.